Im üblichen Jargon heißt das ja, die wurden umgesiedelt. Aber die Umsiedlung erfolgte mit Waffengewalt. Und das wurde natürlich auch geplündert. Und ja, es war kein Recht. Es war kein Recht da. Da wurde natürlich auch vergewaltigt und das wurde auch gemordet. Also hier, da wird diese Vertreibung ja komplett ausgeblendet. Also im Gesamtkollektiv, sage ich jetzt einmal. Und ich halte das nicht für gut. Ich denke, es muss alles aufbereitet werden, weil sonst ist das im kollektiven Gedächtnis und bricht irgendwann einmal auf. Und dann nach Möglichkeit ganz vehement. Und das muss vermieden werden und das geht nur durch Aufklärung und Versöhnung. In diesem kleinen Städtchen Lohne, das hatte an diesem ersten Wochenende im April 46, ich glaube, 4.500 Einwohner. Und am Abend des Sonntags waren es dann 9.000, weil 4.500 Vertriebene da gekommen sind. Und wir waren dann draußen in einem Barackenlager und ja, kein fließend Wasser, nichts. Und wie gesagt, ich war ja bis zum vierten Lebensjahr oder Ende des vierten Lebensjahres war ich ja in diesem Barackenlager. Die wollten alle zurück, aber es gab kein Zurück. Es schmerzt mich einfach, wie man mit der Geschichte umgeht. Gerade als Vertriebener, sowas darf ich sein, weil so eine Vertreibung ist sowas schlimm. Die Menschen, die ich da erlebt, nein, diese Verzweiflung auch, das darf einfach sich nicht wiederholen.
Der Autor Wolfgang Effenberger war schon mehrmals bei Auf 1 im Interview. Wir sprachen beispielsweise zu seinen Büchern, zur NATO, zur Geopolitik, zu den geheimen Machtzirkeln der Globalisten. Wolfgang Effenberger wurde 1946 in Schlesien geboren. Seine Mutter war mit ihm hochschwanger, als sie vertrieben wurde. Und er wuchs die ersten Jahre in einem Barackenlager auf. Die Familie von Effenberger wurde im April 1946, also ein Jahr nach Kriegsende, mit Waffengewalt aus Glatz in Schlesien vertrieben. Das Gebiet wurde von den Polen beansprucht. Der gesamte Besitz musste zurückgelassen werden. 20 Kilogramm Reisegepäck waren erlaubt. Es gab einen eigenen polnischen Befehl dazu. Und so ist die Vertreibung von Familie Effenberger 1946 abgelaufen.
Herr Effenberger, Ihre eigene Familie wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vertrieben. Aus welcher Region und warum eigentlich?
Ja, sie wurde aus der Region der Grafschaft Glatz. Das ist so eine Einbuchtung in das Gebiet der Tschechoslowakei nach Westen hin. Also eine ganz reizvolle Region, kulturell hochstehend, auch die Bauten aus dem Barock und so weiter. Also das, als ich da war und mir das angeschaut habe, war ich wirklich bewegt, muss ich schon sagen. Und da habe ich dann auch verstanden, Maria Therese hat da in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts da eine Festung bauen lassen in Glatz. Und diese Festung wurde dann von Friedrich II. Ja erobert in dem Siebenjährigen Krieg, der nur für uns ein Siebenjähriger Krieg war. Da hat er also Maria Theresia ihr Kronjuwel entrissen, weil sie hat also diese Grafschaft Glatz wirklich geliebt. Das waren Österreicher, das waren K&K-Monarchie und so weiter, katholisch, soweit lebenslustig. Und dann wurde das 1763 preußisch. Für die Leute da eine Katastrophe. Also eine wirkliche Katastrophe. So, und Preußen, Friedrich II., vielleicht nochmal zur Erklärung dieser Grafschaft Glatz, weil das ja auch Österreich betrifft. Diese Grafschaft Glatz hat der britische Premier, das war wohl Pitt, 1755 eigentlich schon dem Friedrich II. Versprochen. Er wusste, er hatte Appetenzen und er sagt, also die Großbritannien könnte das möglich machen. Und dann kam es ja ein Jahr später zum Siebenjährigen Krieg. Den kennen wir nur hier in unseren Geschichtsbüchern in Deutschland und Österreich vielleicht als Siebenjähriger Krieg. Aber dieser Siebenjährige Krieg wird in der Welt anders genannt. Da heißt er der Indian War. Der erste große Weltkrieg, da ging es nicht um Schlesien, da ging es nicht um Preußen und Österreich. Es ging um die Weltherrschaft, es ging um den Krieg, es ging um Indien. Also die 1755 hat der britische Premier Meldung bekommen, dass von dem Mississippi-Delta bis zum Ontario so. Überall französische Rotröcke waren, französische Soldaten, die Festung angelegt haben. Es war alles französisch. Also die 13 Kolonien hätten sich nicht nach Westen ausdehnen können mehr. Und er sagt, das geht nicht. Die Franzosen müssen weg. Aber wir haben kein Militär. Wir haben nur eine unglaubliche Flotte. Die hilft uns da nicht. Also was müssen wir machen? Großer Krieg in Europa, damit die Franzosen ihre Soldaten da abziehen aus Nordamerika. Also. Und Friedrich II. Wurde dann in der Konvention von London wurde angeboten, dass man ihm den Krieg finanziert und er dann Schlesien bekommt. Und Friedrich II. Hat das klar erkannt, hat gesagt, wegen des Waldbrandes in Nordamerika wird er nicht Europa in Brand setzen. So, und dann haben die Briten geschickt taktiert. Sie haben am französischen Hof oder in Paris, in Wien und in Moskau getuschelt und haben gesagt, Friedrich II. Bereitet einen Krieg gegen die Länder vor und das wird auch ratsam, dass sie sich gegen Friedrich II. Verbünden müssten. Was sie dann auch gemacht haben und als die ersten Strategiepläne da waren von den drei Großmächten anderen, sind die damit nach Berlin und haben gesagt, schau, die bereiten einen Krieg gegen Preußen vor im nächsten Jahr. Aber wir sind bereit, Preußen zu unterstützen. Wir finanzieren den Krieg. Er muss nur den Krieg gegen die drei führen. Ja, und das passierte dann auch im nächsten Jahr. Und 1761 hatten die Briten alles gewonnen, was sie gewinnen wollten. Die Franzosen weitestgehend aus Indien draußen gehalten. Die Franzosen da in Nordamerika davon gejagt, mehr oder weniger. Oder entsprechend klein gehalten. Und dann haben die Zahlung eingestellt. Und dann war Preußen alleine. Und Preußen hätte es nicht mehr gegeben, wenn nicht die Zarin gestorben wäre und ihr Sohn Peter Zar geworden wäre. Und Peter hat ihn verehrt. Und der hat gleich die Kampfhandlung mit Preußen eingestellt. Und so hat Preußen überhaupt das überlebt. Aber bei uns in den Geschichtsbüchern nur als der Siebenjährige Krieg. Nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Eine ganz andere Geschichte. Und wie gesagt, und diese Geschichte also zwischen Preußen und Russland, das hat ja auch was dazu mit Polen, da kommen wir noch drauf. Die polnische Geschichte und die russische Geschichte ist ja noch enger miteinander verwoben. Polen strebte immer zu Größe. Und zwar gab es dann ja auch das Großreich Polen, Litauen. Und Polen-Litauen hat 1609 Russland angegriffen vom Westen über die Tiefebene, hat Moskau besetzt, war 3 Jahre in Moskau. Das ist einem Hitler nicht gelungen und einem Napoleon auch nicht. Aber den Polen ist das gelungen. Und erst 1618 konnten die polnisch-litauischen Eindringlinge aus dem Land vertrieben werden. Und das sitzt in Russland noch sehr tief. Das sitzt noch sehr tief. Das ist überall bekannt, mehr oder weniger. Und dann kam es ja zu diesen Teilungen, 1772. Da wurde erst einmal nur geteilt, Polen von Litauen. Also das war die erste polnische Teilung. Also die Großmächte haben dann, bis es dann Polen gar nicht mehr gab, dann wurde es ja aufgeteilt. Ein Teil kam zu Preußen und ein anderer Teil natürlich zu Österreich, Galizien und wie auch immer. Und das ist so die Geschichte eigentlich gewesen. Und die Polen haben natürlich da Nachholbedarf, sage ich jetzt einmal, weil sie wissen, sie sind hier von den Großmächten niedergehalten worden. Sie haben ihre Identität oder ihre Eigenständigkeit verloren. Und dazu muss ich jetzt auch noch gleich sagen, im Ersten Weltkrieg, Anfang Dezember 1916, als die ersten Friedensangebote von den deutschen Kaiser und den österreichischen Kaiser kamen, da gab es ja dann den Putsch in der britischen Regierung und haben dann ein Kriegskabinett eingesetzt. Das deutsche Kaiserreich und das österreichische Kaiserreich haben Polen in die Unabhängigkeit entlassen, zwar auch nur als Rumpfstaat, als Kongresspolen, aber immerhin, sie waren selbstständig und gegen den Willen Russlands überhaupt. Und das hat natürlich auch die Friedensbemühungen mit Russland beeinträchtigt, weil die kein selbstständiges Polen haben wollten. Aber das war ja nach dem Ersten Weltkrieg vergessen. Wurde dann von den Alliierten natürlich neu als republikanischen Staat gegründet. Und sie haben dann ja sofort mit Beginn von 1918 schon angefangen, alle Nachbarn überfallen. Die Deutschen unten am Annaberg in Oberschlesien, die Litauer in Litauen, bis hin die Russen, Russland, das stand ja im Bürgerkrieg damals, und da hat man den Nachbarn, der sich im Bürgerkrieg befand, hat man weiträumig angegriffen und ist fast bis nach Kiew vormarschiert. Und ja, wie gesagt, und dann haben die Russen, die Rote Armee, hat mit dem Marschall Tuchaschewski die Polen zurückgetrieben vor Warschau. Und das steht in den Geschichtsbüchern. Auf einmal sind die Bolschewiken vor Warschau. Und dann beginnt das Wunder an der Weichsel. Jetzt wurden die roten Truppen, die sich auch überdehnt hatten, mit Hilfe der Franzosen zurückgeworfen, und dann wurde dieses Ostpolen erobert. 12 Millionen Menschen, da bei der Volkszählung dann 1936, haben sich von den 12 Millionen, deutsche Juden wurden ja auch als eigene Nationalität gezählt, Weißrussen und so weiter, da haben sich nur 1,5 Millionen als Polen deklariert. 19, bei einer polnischen Zählung der polnischen Besatzungsmacht. Muss man einfach auch wissen. Also das ist dieses Ostpolen dann. Also es war immer in Bewegung, die ganze Geschichte. Und wenn ich da, ich glaube, es ist insofern, bleiben wir mal noch da ganz kurz dabei, weil das zum Verständnis der ganzen Geschichte wirklich wichtig ist. Ich bin hier auf eine Biografie des polnischen Generals und späteren Staatschefs Jaruzelski gestoßen. Er hat also in seinen 1993 erschienen Erinnerung über die im Sommer 39 spürbare Kriegsatmosphäre geschrieben. Also ein polnischer Staatschef und General, der dann auf den Roten Armee gekämpft hat. So, der Erste Weltkrieg war den Polen nicht im Gedächtnis geblieben. Ne? Der Krieg von 1920 gegen Sowjetrussland wurde als erfolgreich angesehen und hatte ein Gefühl der Unbesiegbarkeit hinterlassen. Ja klar, die standen im Bürgerkrieg, die Sowjets mit den Weißen. Der zweite Grund war die Propaganda des Staates, also des polnischen Staates, der Regierung und der Armee. Wir sind eine Macht, wir sind ein großes Land. Einmal drangen wir in der Tschechoslowakei ein und nahmen, und das war am 2. Oktober 1938, und nahmen die Region Teschen in Besitz. Also schön umschrieben als Annexion. Das war einen Tag, nachdem die deutsche Wehrmacht das Sudetengebiet in Besitz genommen hat. Und das kam nach dem Münchner Abkommen. Und dieses Münchner Abkommen wurde geregelt also für die deutschen Ansprüche und für die polnischen Ansprüche. Ein Tag später mit den Deutschen, mit der Wehrmacht zusammen in gemeinsamer Absprache. Also vielleicht, und ich fand es aber schon großartig, dass er das erwähnt hat. So, er hat natürlich unterschlagen, dass sie das im Schulterschluss mit der deutschen Wehrmacht gemacht haben. Dann richteten wir ein Ultimatum an Litauen, das sich zurückziehen musste. Überall Defilés und Paraden, eine ständige Zurschaustellung von Macht und vor allem eine dauernde Geringschätzung der Kräfte des Gegners. Das haben wir ja heute auch wieder. Nicht? Polen gegen Russland. Das gleiche Spiel, das, was er beschrieben hat im Sommer 39, haben wir heute. Exakt, das ist eine Neuauflage. Nein, es ist eine Wiederholung, denke ich mal. Und dann geht's weiter, schreibt der Jaruzelski. Und außerdem haben wir mächtige Verbündete. Das wird heute auch wieder so gesehen in Warschau. Wir haben mächtige Verbündete im Westen. Im Westen, wohlgemerkt. Und deshalb konnten wir von einem zukünftigen Krieg sprechen, ohne dabei die geringste Bedrohung oder Gefahr zu empfinden. Das gilt heute genauso. Da hat sich nichts geändert. So, also das zu Jaruzelski, das zum geschichtlichen Hintergrund einmal der ganzen Entwicklung von der Vertreibung 1945 aufwärts. Das ist so der geschichtliche Hintergrund, in dem das Ganze eingebettet ist. Aber wir sehen die Parallelen zu heute und vielleicht auch noch eine Parallele. 1919 hatte der Marschall und der Machthaber Pilsudski mit dem Westen zusammen diese Zwei-Meeres-Lösung, das Intermarium, ins Auge gefasst. Und zwar, dass zwischen dem Meer, dem Baltischen Meer und dem Schwarzen Meer, dass da ein Anzahl von Pufferstaaten entstehen, die verhindern, dass Russland und Deutschland sich annähern kann. Das war das Intermarium, die Zwei-Staaten-Lösung oder Zwei-Meeres-Lösung von 1919. Und wir haben jetzt, ja, seit 2019, auch wieder eine Neuauflage. Jetzt haben wir nicht die Zwei-Meereslösung, sondern jetzt haben wir die Drei-Meereslösung, weil jetzt ist noch die Adria hinzugekommen. Und das alles, ein Keil zwischen Deutschland und Russland zu schlagen. Und das ist wieder ganz aktuell auch. Also wir sehen, es gibt hier eindeutige Parallelen für das, was hier abläuft. Und vor diesem Hintergrund ist das Ganze zu sehen. Es steht also in einem ganz starken geschichtlichen Zusammenhang. So muss man das sehen.
Und jetzt, um auf Ihre Familie zurückzukommen?
Ja, genau, genau. Also ja, die wurde im nicht Ende des Zweiten Weltkrieges, gut, wenn wir das Ende etwas länger fassen, sie wurde im März, April 1946 vertrieben. Also im üblichen Jargon heißt das ja, die wurden umgesiedelt. Aber die Umsiedlung erfolgte mit Waffengewalt. Und ich habe hier mal einen Befehl da, einen Sonderbefehl, für die deutsche Bevölkerung und so weiter. Laut Befehl der polnischen Regierung wird befohlen: Die deutsche Bevölkerung wird in das Gebiet westlich des Flusses Neiße umgesiedelt. Da haben wir die Umsiedlung. Jeder Deutsche darf höchstens 20 Kilo Reisegepäck mitnehmen. Kein Transportwagen, Ochsen, Pferde, Kühe und so weiter wird erlaubt. Das ganze lebendige und das tote Inventar im unbeschädigten Zustande bleibt als Eigentum der polnischen Regierung. Weiter: Die Nichtausübung des Befehls wird mit schärfsten Strafen verfolgt, einschließlich Waffengebrauch. Also damit wir wissen, wie diese Umsiedlung vonstatten gegangen ist. Auch mit Waffengebrauch wird verhindert Sabotage und Plünderung. Also jemand, der seinen Bauernhof anzünden wollte, der wäre auf der Stelle da erschossen worden. Deswegen ist ja auch keiner auf die Idee gekommen. So, die Wohnungen in der Stadt, alle Wohnungen in der Stadt müssen offen bleiben. Die Wohnungs- und Hausschlüssel müssen nach außen gesteckt werden. So, das war der letzte Punkt des Befehls. Und das war dann also Ende März 1946. Da haben dann meine Eltern, sie nannten das ja die Polenzeit, da haben die ja von Ende Mai an bis Ende März 46, also fast ein Jahr, 10 Monate, haben die da in dieser Kleinstadt unter der Willkür der polnischen Neubürger gelebt, sage ich mal so salopp. Ausgangsbeschränkung und es wurde natürlich auch geplündert und es war kein Recht da. Also die Leute, die da gekommen sind, und da müssen wir wissen, wer geht in so einer Situation in so ein erobertes Gebiet? Das machen ja die Leute, das sind ja die sich davon was versprechen, die vielleicht auch eine kleine kriminelle Ader haben. Das war ja mit der Osterweiterung auch hin. Da sind die Glücksritter rübergegangen, die auch die anderen über den Tisch gezogen haben und so weiter. Also ich denke, es sind nicht die Charakterstärksten, die da rübergehen und sich dann das aneignen, sage ich mal so salopp. Und da war es dann so, dass da wurde natürlich auch vergewaltigt und das wurde auch gemordet und wie auch immer. Und da gab es und es gab Ausgangsbeschränkung ab 18 Uhr. Das heißt also, die mussten in den Häusern bleiben, konnten auch niemand anderen helfen. Und dann sind aber die 12-, 13-jährigen Buben, und ich weiß, mein Onkel war dabei, die sind dann, weil sie so klein waren noch und die Gärten, die Wege, alles genau kannten, sind dann in die russische Garnison, die 3-4 Kilometer entfernt war. Da sind die hingelaufen und haben da Alarm geschlagen. Und dann ist ein russischer Leutnant gekommen mit 10 Soldaten und hat für Ordnung gesorgt. Also das war der einzige Ordnungsfaktor in der Zeitraum, in dem meine Eltern da noch in diesem polnisch besetzten Schlesien war. Und mein Vater hat mir erzählt, mit Sicherheit nicht schön, wie auch immer, da wurde eine Frau vergewaltigt und der russische Leutnant kam und hat ihm gesagt, bitte einstellen Sie ungefähr. Und der Vergewaltiger hat einfach weitergemacht und dann hat er die Pistole genommen, hat den Kopfschuss und den Graben geworfen. Und dann war für 14 Tage wieder Ruhe und so weiter. Also das kann man sich, diese Rechtlosigkeit kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber auf der anderen Seite in Glatz selber, in der Hauptstadt oder in der Bezirksstadt, da lebte mein anderer Großvater mit seiner Familie nur in einem Mietshaus im 4. Stock. Und da kamen auch da junge Polen und haben da geplündert. Und dann sind die dabei, alles doch was, da war ja nicht viel zu holen, das waren arme Leute. Und dann sehen die auf dem Radio ein Bild und dann sagt der eine Pole, ist das Alfons? Ja, Polnisch, ist das Alfons? Und dann haben sie, oh Gott, was hat der vielleicht in Polen angestellt? Aber trotzdem, dann bleiben wir bei der Wahrheit, sagen wir, ja, das ist Alfons. Und dann hat er sofort gesagt zu den anderen Polen, alles hier lassen, hier wird nichts mitgenommen. Alfons, ein guter Mann, ein gutes Mensch, so ungefähr auf Polnisch, ein guter Mann, hat unsere Familie geschützt, weil der hatte ein Sägewerk geleitet mit dem Unternehmen Todt in diesem polnischen Dorf, ein Sägewerk geleitet. Und hat die Polen, ja, die anscheinend gut behandelt. Und er sagt, hat mit meiner Schwester zusammengelebt und unsere Familie versorgt und so weiter. Also alles bleibt dir, hier wird nichts mitgenommen. Ja. Und, ja, also das hat's auch gegeben. Also das hat's auch gegeben. Also Menschlichkeit eigentlich überall, und zwar in beide Richtungen. Sowohl positiv wie auch negativ. Klar. Das bringt solche Zeiten mit sich. Und allein deswegen bin ich ja schon gegen Krieg, weil dann wirklich manche Menschen, die vielleicht diese kriminelle Ader haben, sie spüren, sie können sich jetzt ausleben. Sie können sich jetzt ausleben. Und das darf einfach nicht passieren. Und deswegen bin ich allein deswegen schon gegen jede Art von Krieg und Unordnung. Weil es diese Menschen gibt, die da Freude dran. Das sind nur wenige, aber die können nachhaltig andere Menschen Leid zufügen. Ja, und das sollte nicht passieren. Ja, also das dazu. Und jetzt, ich war, glaube ich, ausführlich genug.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1. Information kann Leben retten und Orientierung geben. Auf 1 ist die starke Stimme der Aufklärung. Wir werden nur durch unsere Zuseher finanziert. Genau deshalb versucht das System, uns mit der nun schon 9. Kontokündigung in der EU von unseren Unterstützern abzuschneiden. Sie können dennoch jetzt bei der Übergangsfinanzierung mithelfen, bis wir eine neue Lösung haben. Kaufen Sie in unserem Shop ein oder spenden Sie mit Kreditkarte. Helfen Sie, damit bei Auf1 nicht das Licht ausgeht. Auf1 ist auch Ihr Sender und kann nur mit Ihrer Hilfe weitermachen. Wir senden, Sie spenden.
Eine Frage habe ich ja noch zu Ihrem Großvater. Das haben Sie
ja. Ja, da komme ich jetzt dazu, weil das ist wieder was Besonderes. Also mein Großvater war Förster, war im Ersten Weltkrieg mit 19 Jahren 1916 Soldat geworden, war im Schützengraben und also 2 Jahre da im Schützengraben und er hatte einen Leutnant mit jüdischen Wurzeln. Und deswegen war in unserer Familie, weil mein Opa, Ernst Effenberger, einfach für den durchs Feuer gegangen ist. Ich denke, wenn man im Schützengraben überlebt, da kommt es nicht auf an, welche Rasse man vielleicht angehören könnte, sondern nur, wie ist der Charakter dieses Menschen? Ausschließlich. Was ist das für ein Charakter? So. Und alles andere zählt dann nicht mehr, meiner Ansicht nach. Und deswegen verstehe ich auch nicht, weil so viele jüdische Männer zu den Waffen geeilt sind, 1914. Das war ja ein Krieg, der eigentlich von ihnen ja vor allem mitgetragen und mitgeführt wurde. Also die Margarete Marasse hat in der jüdischen Allgemeinen Zeitung Anfang September 1914 geschrieben, unser heiliger Krieg, weil wie kann sich der Westen mit Russland zusammentun? Dieses gewalttätige Land, das unsere Brüder und Schwestern verfolgt, misshandelt. Und hier der Kaiser Wilhelm II ist unser Schutzpatron. Also das haben die jüdischen Zeitungen geschrieben und ich empfehle alle, einmal diese jüdischen Zeitungen von 1914 zu lesen, was da zum Ersten Weltkrieg drinsteht. Das ist eine ganz andere Sichtweise dieses Krieges. Aber darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht weiter eingehen. Ich wollte nur sagen, dass mein Opa so sozialisiert war dahin. Und dieser Leutnant, das war ja ein schlesisches Regiment, das ist in Gleiwitz ausgekleidet worden oder deaktiviert worden. Und der hat gesagt, du Ernst, ich 4 Jahre und du 2 Jahre in Frankreich gelegen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir die Polen hier aus dem Land bringen. Ne? Das war, also, so, mein Opa war so jung da, wirklich so jung. Also, das kann man sich eigentlich alles überhaupt gar nicht vorstellen. Also, und nein, ich bin einfach nur dankbar, dass ich bisher sowas nicht erleben musste. Und daher vielleicht auch mein Engagement aus einer wirklich starken Dankbarkeit heraus. Und ja, und dann ist mein Opa, dann hat er 34 Berufsverbot bekommen als Förster. Und hatte da schon 4 oder 5 Kinder. Und Berufsverbot deshalb im Mai 1934, weil er sich öffentlich in Habeschwert geweigert hat, in die SA einzutreten. Das hat gereicht. So, und jetzt, macht er Folgendes. Der macht eine quasi wie heute Ich-AG. Er stellt Pflastersteine, Betonsteine her und pflastert Innenhöfe. Und damit hat er die Familie so übers Wasser halten können. Als 1933 Hitler Kanzler wurde, da hat er schon seine 4 Jungs, der älteste 14 und der kleinste 11, sowas, also wie die Orgelpfeifen, hat gesagt, der jetzt hier Kanzler geworden ist, der wird Europa ins Unglück stürzen. Der hier. So, und dann, als er ein Berufsverbot hatte, ein Jahr später, dann war das für seine Söhne natürlich auch nicht einfach. Da waren die Söhne des Volksverräters mehr oder weniger. Sie durften nicht in die normale HJ, sie kamen in eine Zwangs-HJ, das heißt, wo sie gedrillt wurden, um sie auf den richtigen Weg zu bringen, nicht da. Also, sie konnten auch gar nicht den Beruf erlernen oder wenig. Also, sie haben sich erst bewähren müssen, so was die Nationalsozialisten unter bewähren verstanden haben. Also und die 4 Brüder haben sich unterschiedlich verhalten. Also kann sagen, der Älteste hat gesagt, nein, für diese Verbrecher werde ich nicht Soldat. Gut, erschießen lasse ich mich auch nicht, aber ich nehme keine Waffe in die Hand. Und dann war er im Bewährungsbataillon und hat mit den Händen die Minen ausgegraben und das als Krüppel überlebt, klar. Und der Jüngste hat sich geweigert, sich befördern zu lassen zum Gefreiten, kam dann auch, wurde auch 3 Tage Arrest da im Hilfskreuzer Leipzig da eingesperrt, unten in der Bilge, sag ich mal. Und die anderen, mein Vater und mein anderer Onkel, die haben gesagt, so ja, wir sind einer 20 und der andere 18, dann versuchen wir hier gute Soldaten zu sein, wenn wir dann eine Berufschance kriegen. Und so waren die ab mit dem Krieg dabei und beide natürlich auch böse zerschossen worden. Und also auch in der Familie, dieses Unterschiedliche. Und wie gesagt, und im Mai 38 wurde mein Opa von der Baustelle weggeholt und eingesperrt zunächst und dann einfach verschleppt. Die Familie wusste nicht, wo er geblieben ist. Überhaupt nicht. Und der kam dann ins KZ Sachsenhausen. Und ich bin da gewesen im Archiv von Sachsenhausen. Und der wurde da geführt, das war dann Anfang Juni, als er da eingeliefert wurde, unter der Aktion Arbeit scheureich. So hieß eine Aktion. Und da wurde, weil die SS, die SS war auch ein gigantisches Unternehmen. Sie hat, Auschwitz, das war ja IG Farben zugleich SS. Also die meisten führenden SS-Offiziere kamen von IG Farben. Und umgekehrt, wie auch immer. Also es war ein gigantisches Unternehmen und dieses Unternehmen brauchte für den Aufbau Berlin, brauchten Sklaven für ihre Klinkerwerke, für die Zementwerke nördlich von Berlin. Und da haben sie einfach einen Ukas losgelassen an alle Bürgermeister, sie sollen alle Arbeitsscheuen melden. So ohne Vorgang, kein Gestapo-Vorgang, gar nichts, es gibt nichts. Es gibt nur die Einweisung, Rubrik, Stempel, arbeitsscheu. Und mein Opa, der sie Berufsverbot gegeben haben, der dann selbstständig tätig war und von seinem Arbeitsplatz wegverhaftet wurde, das kann man sich alles überhaupt nicht vorstellen. Das kann man. Und jetzt hat er den Krieg als, das KZ als Krüppel überlebt. War ja noch jung, nicht? Der war ja, als er da ins KZ kam. Ja, was ist er? 87 geboren. 87. Der ist 38. Ja, da war der 41 Jahre alt. Also das war ja kein Alter. Bei Kriegsende war vielleicht 46 Krüppel und kommt dann zurück nach Schlesien. Dann wird das natürlich polnisch, mehr oder weniger. Aber was der Familie da, also von Großvater Ernst Effenberger, die Leute, es waren ja einige Deutsche auch, die sich auf Seite der polnischen Seite geschlagen haben, die haben also den Polen schon gesagt, also der Ernst Effenberger kommt aus dem KZ, ist ein NS-Verfolgter, Krüppel und so weiter. Und die wurden dann schon in Ruhe gelassen, ja. 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 Und dann, wie gesagt, der Marsch nach Mittenwald, das waren, glaube ich, so 25 Kilometer. Und ich bin mit meiner Mutter ein Stück dieses Weges gegangen. Und meine Mutter war damals mit mir im 8. Monat schwanger. Also für sie auch nicht ganz so lustig. Und gut, ich habe keine Erinnerung dran. Aber wie gesagt, und dann hat die Familie überliefert, dass also meine Mutter für mich schon einen Kinderwagen besorgt hatte. Und den hat sie mitgenommen. Es war ja verboten, nichts, was sich dreht, keine Räder, nichts. Und sie hat den Kinderwagen dabei gehabt und auch beim Verladebahnhof in die Güterwegen in Mittenwalde, da hat ein polnischer Soldat ihr den Kinderwagen wegnehmen wollen. Also diese hochschwangere Frau mit dem Kinderwagen und ein polnischer Soldat. Die deutschen Männer, die noch da waren, da waren ja nur Alte da, die anderen waren ja entweder tot oder in Gefangenschaft. Da hat ja keiner helfen können oder wollen, der wäre ja gleich erschossen worden. Das wäre gar nicht gegangen. Aber jetzt raten Sie mal, wer diesen Zweikampf gewonnen hat. Schwangere Frau, 8. Monat mit Kinderwagen und polnischer Soldat mit dem Gewehr auf dem Rücken. Meine Mutter hat gewonnen. Aber das spricht wieder für die polnischen Soldaten auch. Sie haben ihren Kameraden nicht unterstützt. Denen war das peinlich. Also Menschlichkeit ist überall zu finden. Und das meine ich, das ist ja auch mein ewiges Plädoyer, dass man Mensch bleiben muss in jeder Situation letztendlich. Ja, also das zu dieser Vertreibung. Und dann, dann wurden die über die sowjetisch besetzte Zone, glaube ich, Berlin, der Schlesische Bahnhof, und dann sind in der sowjetischen besetzten Zone ja auch schon einige ausgeladen worden. Und mir war immer klar, ich hätte auch in der sowjetisch besetzten Zone ausgeladen werden, oder meine Eltern. Und dann wäre ich da aufgewachsen und dann war mir klar, dann wäre ich da vermutlich NVA-Offizier geworden. Weil ich hätte auch das geglaubt, was man mir gesagt hatte. Der imperialistische Westen, der alle bedroht, hätte ich mit Sicherheit in dem Alter auch geglaubt. Und was ja zum Teil ja auch vielleicht stimmt. Und dann, wie gesagt, kam unser Zug weiter nach Südoldenburg. Und in diesem kleinen Städtchen Lohne, das hatte an diesem ersten Wochenende im April 46, ich glaube, 4.500 Einwohner. Und am Abend des Sonntags waren es dann 9.000. Weil 4.500 Vertriebene da gekommen sind. Also, wie die das alles geschafft haben, die Menschen unterzubringen, zu versorgen. Also, da wurde ja jeder Hühnerstall genutzt. Jeder. Da wurde alles genutzt, was man nutzen kann. Mehr oder weniger. Und wir waren dann draußen in einem Barackenlager. Und, kein fließend Wasser, nichts. Und wie gesagt, ich war ja bis zum vierten Lebensjahr oder Ende des vierten Lebensjahres war ich ja in diesem Barackenlager außerhalb der Stadt, nur Ziehbrunnen, kein fließend Wasser und viele junge Frauen mit Kindern, Männer waren ja entweder tot oder in Gefangenschaft und alte Leute. Und ich erinnere mich noch wirklich an ein Ehepaar aus Ostpreußen alleine, weil ich die Sprache der Ostpreußen so schön fand, diese ostpreußische Sprache. Sie kam aus einem Bauerndorf. Und ich habe alle, wenn es da mal einen Schnaps gab, dann haben die geweint und sagen, wir wollen zurück, wir wollen in unser Dorf, wir wollen auf unseren Bauernhof, wir wollen und so weiter. Es war in diesem vertriebenen Lager aber nicht einer da oder eine, wir möchten hier in Norddeutschland bleiben. Niemand. Die wollten alle zurück, aber es gab kein Zurück. So, also wenn ich das mit heute vergleiche, also nach 4 Jahren hatten wir das große Glück, dass wir dann in das Kleinstädtchen ziehen durften, mittendrin. Das war ja von außerhalb für mich als 4-Jähriger, 5-Jähriger dann, war das ja das war ja ein Erlebnis ja ohne Ende. Und wir sind da hinter einem kleinen Häuschen mit einem kleinen Kaufladen, da sind wir ins Hinterhaus auf dem Schweinestall gezogen. Also die hatten da unten 35 Säue und da oben eine 2,5-Zimmer-Wohnung drauf und da haben wir dann gelebt, ja. Und mein Vater hatte da seine Maßschneiderei aufgemacht in einem Raum und in der kleinen Küche und Schlafzimmer, das war dann der Rest. Und ich habe da auch meinem Vater zuschauen können im Winter, wenn der da Maßanzüge gemacht hat. Und von da an habe ich auch diese Achtung vor dem Handwerk. Also es war einfach, ja, das war, also die Kindheit muss ich schon sagen, ja, es war einfach ein Erlebnis. Ja, auch bei dem, das Plumpsklosett unten am Schweinestall, da sind die Ratten rumgelaufen, wie auch immer. Also man hat sich davor nicht mehr gefürchtet. Also die Jugend, ja, wir haben nichts vermisst. Nee, eigentlich nicht, nein. Es war, ja, wir waren neugierig und waren viel in der Natur. Und ja, ich bin dankbar für dieses intensive Erleben in den Jahren. Wir wurden nicht abgelenkt, da gab es keine Ablenkung. Da haben wir schon selber gemacht. Ja, und mit 8 Jahren haben wir so ein kleines Häuschen gebaut. Auch nur, wie gesagt, eine Küche, eine gute Stube und Schlafzimmer der Eltern. Mein Vater seine Maßschneiderei. Und da hat mein Bruder und ich, wir haben abends zusammengefegt und haben da unsere Pritschen aufgestellt. Mehr gab's da nicht. Mein erstes eigenes Zimmer hatte ich als Offizier bei der Bundeswehr. Vorher nie. Ja, also das nochmal zu dieser Geschichte da, ja.
Also das waren so die Versuche, die sich nach der Vertreibung ein ja. neues Leben aufzubauen.
Ja. Und auch so, ja, die Frage auch, meine Eltern, Zukunft, die waren ja froh, dass sie ihr Leben gerettet haben. Nicht, die waren ja froh, dass sie ihr Leben. Also mein Vater war ja dabei, einer der wenigen Männer überhaupt, aber weil er das Gesicht zerschossen hatte und hat das Glück, dass er nicht in russische Gefangenschaft musste. Das hängt mit einem russischen Major zusammen, für den er da seinen Anzug geflickt hat, wie auch immer. Und dann auch nochmal in Schlesien, diese Grafschaft Glatz ist erst besetzt worden am Abend des 8. Mai. Da gab es keine Kampfhandlungen mehr. Also es gab keine in dieser Region keine Kampfhandlungen mehr. Und deswegen haben die natürlich eine ganz andere Wahrnehmung von der sowjetischen Besetzung. Klar. Und da muss man sich vorstellen, viele Deutsche auch geflüchtet vor der Roten Armee. Da liefen herrenlose Kühe rum mit prallem Euter und so weiter, was die da gebrüllt haben und so weiter. Und die russischen Soldaten haben dann sofort angefangen, diese Kühe alle einzufangen. Und sie mussten ja gemolken werden. Und mein 13-jähriger Onkel, der hat sich da gleich von denen einspannen lassen, hat den Kuhhirten gemacht. Und ich habe von dem nur Positives gehört. Sagt, die haben dafür gesorgt, dass er zu essen bekam. Die haben ihm eine Uniform geschneidert und hätten ihn am liebsten gern mitgenommen, als sie abgezogen sind dann. Nein, also ich habe da von meinen Eltern da nur Positives gehört. Und deswegen habe ich auch so eine grundpositive Einstellung, gar keine Frage. Aber es hängt mit der Geschichte meiner Familie zusammen.
Wie wurde das Thema Vertreibung in Ihrer Familie über die Jahre hinweg diskutiert? Also vor allem über die verschiedenen Generationen.
Ja, also einmal meine Eltern dafür gesorgt, also wie gesagt, zu überleben. Mein Vater mit seiner Maßschneiderei auf kleinstem Raum. Die Wohnungsfrage war ja immer virulent, bis das kleine Häuschen da war, mit nur entbehrungsreich und nochmals entbehrungsreich. Und dann kam er hinzu, und da erinnere ich mich noch dran, wie mein Vater seine Maßschneiderei dicht machen musste. Da kam er die Konfektion auf und er keine Unterstützung, gar nichts. Dann hat er als Fabrikarbeiter arbeiten müssen. Also er hat mir da schon sehr leid getan und hat das ohne zu murren gemacht, alles ohne zu murren. Mein Vater hat nie gemurrt. Und dann irgendwann ist er da Angestellter geworden, da ging es dann uns besser und er hat dann immer Kontakt in seine Heimat, immer. Und er hat in seinem Heimatstädtchen Kontakt da zum Krankenhaus gehabt, da war ein polnischer Arzt, mit dem er sich verstanden hat, den haben die auch immer, und auch in der Siedlung, in der sie das Haus hatten oder meine Großeltern das Haus hatten, da hat der Kontakte dazu gehabt, da haben die auch geschlafen bei den Leuten und haben denen immer was mitgebracht. Und als mein Vater merkte, dass es in Polen ganz schlecht ging, also da mit dem Kriegsrecht da und wie auch immer, da war also die Versorgung in Polen schon ganz schlecht, das muss so Ende der 80er Jahre gewesen sein oder Mitte der 80er, will ich mich jetzt aufs Jahr nicht genau festlegen. Und da hat mein Vater dann Versorgungskonvois organisiert von Südoldenburg her, also zwei große Lastwagen voll, die mein Schwager gestellt hat, kostenlos. Und dann sind die rübergefahren in diese Grafschaft Glatz und haben Lebensmittel und auch Sachwerte denen gebracht und da verteilt an die Bevölkerung. Ja, vor allem war da auch noch ein Kloster, ein Nonnenkloster, wo mein Vater noch einige Nonnen kannten. Die durften da bleiben. Die hat er dann auch besucht. Die durften da bleiben. Und was weniger erfreulich war, sie mussten dann mit den beiden LKW durchfahren nach Oppeln. Das war, glaube ich, so 100 Kilometer südlicher. Da wurden die untersucht, wurde alles untersucht. Und mein Vater musste sich da vom polnischen Militär nackt ausziehen, nicht? Obwohl er Versorgungsgüter gebracht hat. Und da habe ich gesagt, das würde ich nicht machen. Da würde ich ja nie wieder hinfahren. Das macht man mit mir einmal. Das war mein. Aber mein Vater ist wieder, ja. Er hat das immer gemacht und hat dann auch da im südoldenburgischen Raum ein so ein Museum eingerichtet über die Grafschaft Glatz und so weiter mit allem. Und das pflegt meine Cousine weiter. Also ja, und die organisiert auch Fahrten da in nach Schlesien damit und werden auch, ja, das werden Kontakte gehalten. Also problematisch. Also für mich ist es schon problematischer, weil ich sage, ich weiß nicht, woran es liegt, dass es für mich etwas problematischer ist. Ich war dann zum Beispiel in Breslau, das war ja die Hauptstadt von Schlesien, und da eine Führung, und da sagt die Reiseführerin, sind wir bei der Universität, und da sagt sie, das hier ist die zweitälteste polnische Universität. Sag, wie bitte? Das ist die zweitälteste deutschsprachige Universität. Also, da brauchen wir nur mal einmal in die Bibliothek reingehen und die alten Bände ansehen, die entweder auf Deutsch oder Latein sind. Aber nein, aber das tut einfach nur weh. Warum kann man nicht sagen, es war bis dahin und dann ist es jetzt zweitälteste polnische Universität? Warum kann man nicht bei der Wahrheit bleiben? Und vor allem dieses Gebiet, das Schlesien, das ist vor 800 Jahren besiedelt worden. Vor 800 Jahren, und zwar vor allem aus dem fränkischen Raum raus, bayerisch-fränkisch, deswegen ist die Baukultur ja auch so ähnlich. So, da muss man vor allem so lange, und wenn wir einmal denken, wie alt Amerika ist, ne? Nicht mal die Hälfte der Zeit, nicht mal die Hälfte, und was für eine Kultur da. Und die älteste deutschsprachige Universität, die ist in Prag. Hä? Ja, also, das wird alles, und dann weiß ich noch mit der Wiedervereinigung jetzt, du hattest Verdrängen, wie gehen wir damit um? Also hier, da wird diese Vertreibung ja komplett ausgeblendet, also im Gesamtkollektiv, sage ich jetzt einmal. Und ich halte das nicht für gut. Ich denke, es muss alles aufbereitet werden, weil sonst ist das im kollektiven Gedächtnis und bricht irgendwann einmal auf. Und dann nach Möglichkeit ganz vehement. Und das muss vermieden werden und das geht nur durch Aufklärung und Versöhnung. Und zwar ehrliche Versöhnung. Und nicht nur irgendwas, wo politische Vertreter mal einen Kranz ablegen oder nein, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Da muss schon mehr passieren und da muss also auf der anderen Seite auch die Einsicht da sein, ja, wir haben es genommen 1945, weil das uns einfach in den Schoß fiel, mehr oder weniger. Wir wissen, dass es Unrecht war, was da passiert ist. Und wir haben auch ein schlechtes Gewissen und das haben sie mit Sicherheit. Aber das wird auch verdrängt. Also hier wird der Tatbestand verdrängt bei der einen Seite, bei den Vertriebenen und bei den anderen, die vertrieben haben, wird das einfach ausgeblendet, indem man sagt, das war sowieso immer polnisch. Immer war das polnisch. Da taucht dann diese Frage nicht mehr auf. Aber so lösen wir dieses Problem auf Dauer nicht. Und da mögen 100 Jahre vergehen oder 200 Jahre gehen. Die Polen wissen es ja, oder die polnische Bevölkerung oder das kollektive Gedächtnis der polnischen Bevölkerung. Sie wissen das doch. Kommen Sie ja ständig daher mit Ihrer Teilung 1772. Die ist ja ständig relevant. Das ist noch ein bisschen länger her. Also, Sie haben die Bezüge dazu und sind aber nicht in der Lage, das aktuell umzusetzen. Und das finde ich eigentlich schon sehr, sehr schade eigentlich. Sehr schade. Und ja, auch diese Festung in Glatz von der Maria Theresia, erste Hälfte des 18. Jahrhunderts, da steht die älteste polnische Festung. Kein Hinweis auf K&K-Monarchie, auf Maria Theresia. Kein Hinweis, null. Null. Und das macht mich einfach traurig, weil ich sage, ich bin ein geschichtsbewusster Mensch. Ich sage, warum kann man das nicht aufzeigen? Ja. Nein, passiert nicht. Und das finde ich einfach, und deswegen bin ich auch ungern hingefahren, weil ich sage, es schmerzt mich einfach, wie man mit der Geschichte umgeht. Man sollte bei der Wahrheit bleiben. Und auch jetzt hier bei uns, wir sind ja diese jetzige Gesellschaft noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben gesagt, diese Ostgebiete, die ja alle weg sind, die haben wir verloren durch diesen Krieg. Durch diesen verbrecherischen Krieg sind die verloren, ja. Und deswegen hat Deutschland kein Ostdeutschland, weil das weg ist. Nein, was machen sie? Denn nach der Wiedervereinigung, das, was Mitteldeutschland ist, wo Goethe, Schiller, Weimar, Jena, wie auch immer, das nennen die Ostdeutschland. Ja, das war in den 800 Jahren nie Ostdeutschland. Und ich weiß noch genau, Willy Brandt, als der 1990 gefragt wurde, was ist das jetzt? Und dann, wie darf man das benennen? Ihr sagt, Sie können ja das alles benennen. Die ehemalige SPZ oder ehemalige DDR oder die ehemalige und so weiter. Können Sie alles machen. Aber eins dürfen Sie nicht machen. Nie. Sie dürfen dazu Ostdeutschland sagen. Weil er sagt, das war immer Mitteldeutschland. Und jetzt habe ich versucht, in der Willy Brandt Zentrale, ich kann mich doch genau erinnern, wie Willy Brandt das gesagt hat. Ich finde das Zitat aber nicht. Dann habe ich die Willy-Brandt-Zentrale angeschrieben, mir doch bitte zu helfen bei der Zitatsuche. Und da kriege ich nicht mal eine Antwort.
Was war das für ein Zitat, bitte?
Ja, da, wo er gesagt hat, Sie können diese Gebiete, die ehemalige DDR, alles nennen, aber nicht Ostdeutschland. Weil es nie Ostdeutschland war. Das ist doch krank, oder?
Das ist unglaublich.
Ja. Und das muss man alles in diesem Zusammenhang sehen, ja.
Wahnsinn. Darf ich noch einmal zurückkommen auf die Vertreibung?
Gerne.
Sie haben es zwar schon angedeutet, wurde bei der Vertreibung eigentlich ein Unterschied gemacht zwischen Nazis und Nicht-Nazis? Oder wurde ja, pauschal?
Natürlich pauschal. Bei meinem Großvater in der Kleinstadt Habelschwert, da waren ja noch Deutsche, die für die Polen gearbeitet haben, die haben den Polen dann schon, der war im KZ und der ist Krüppel und so weiter, den nicht, wie auch immer, da schon, aber da auf der Vertreibung dann selber, da konnte man ja nicht unterscheiden. Also das war auch nur da möglich und ich weiß es in diesem speziellen Fall mit meinem Großvater, weil ich extra gefragt habe, meinem Vater, wie war das, habt ihr da? Sagte ja, da waren welche, die haben gewusst, aber sonst wurde kein großer Unterschied gemacht, nein. Aber im Einzelfall schon, da wo sie es wussten. Ja, aber insgesamt schon pauschal eigentlich. Und das ist ja auch, was mich eigentlich traurig stimmt insgesamt, dass Menschen, die wirklich gelitten haben durch Unterdeutschen beispielsweise, dass die wirklichen Opfer nicht auf die Idee gekommen, gleich am Münze heimzuzahlen. Und häufig diejenigen, die gar nicht nur vom Hörensagen wussten, aha, das sind die Bösen und jetzt können wir mal wirklich da einem Deutschen was auf die Nase hauen, obwohl der mir nie was getan hat. Und sowas verstehe ich nicht. Also auch umgekehrt, das haben Deutsche ja auch gemacht mit anderen. Sie haben sich einfach verhetzen lassen und das ist ja das Tragische. Und das gilt ja heute genauso. Wenn ich höre, jetzt neulich auch, ja, das war sogar in Lienz, in Osttirol, dass eine Frau so Anfang 70 oder Mitte 70 ist ganz begeistert von dem neuen Pfarrer und wie der die Liebe predigt und alles großartig und es ist so glücklich ist sie. Aber wenn ich Putin zwischen die Augen schießen könnte, würde ich das sofort machen. Und sage, mein Gott, oder? Eine einfache Frau. Was läuft hier wieder ab? Was für ein Film? Kennt den gar nicht. Und das macht mich einfach traurig. Das macht mich einfach traurig. Also, ich sage, nein. Die Entwicklungen sind in der Beziehung schon gestört. Und wenn wir auch sehen, dass hier, wenn da Banner getragen werden, tötet AfDler oder sonst was, das ist dann freie Meinungsäußerung, geht vor Gericht durch hier in diesem Land, dann verstehe ich das einfach nicht. Nein, allein solche Äußerungen zu machen, für mich nicht hinnehmbar, ist einfach nicht hinnehmbar. Und das zeugt, wie vollkommen die Gesellschaft schon langsam jetzt geworden ist hier bei uns. Schade eigentlich, ja.
Inwiefern hat die Vertreibung der Deutschen jetzt auch unter Berücksichtigung der Erfahrungen Ihrer Familie nach Ihrer Ansicht langfristige Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft und die Beziehungen zu den Nachbarländern?
Ja, das habe ich ja. Langfristig, ja, man versucht das ja alles zu vergessen und sich dann nochmal immer sagen, okay, wir sind die einzig Schuldigen. Natürlich hat Deutschland große Schuld auf sich geladen. Aber das müssen wir, es war, Adolf Hitler ist bis 1930 haben die NSDAP 2,5% der Stimmen bekommen. Bis dahin. So. Und dann kam der Schwarze Freitag, dann floss das Geld aus den USA. Letztlich, dann bekam er schon bei der nächsten Wahl 18,5% und dann, das war dann im November 32, 43,5%, so ungefähr. Dann bei der Wahl im März 33, wo die schon an der Macht waren, also was heißt Macht in der Regierung, und an jeder Wahl, wo ein SA-Soldat war, sind die nicht drüber gekommen. Da sind sie, glaube ich, noch drunter gewesen. Also sind die nicht drüber gekommen. Die sind nie über 45%, haben sie nie erreicht. Nie. Und dazu sagen, die sind alle mitschuldig, mehr oder weniger. Und dann müssen wir natürlich auch sehen, die Informationsmöglichkeiten, wie die damals waren. Und die Goebbelsche Propaganda hat natürlich schon umfassend gewirkt. Aber trotzdem, denke ich, gab es mehr Widerstand, als es heute zu erkennen ist, hier in diesem Land, meiner Ansicht nach. Und ich finde einfach, dass diese Entwicklung einfach schon mehr als tragisch, weil, wie gesagt, die Menschen, 6 Millionen Arbeitslose, sie hatten ja selber auch da wirklich existenzielle Probleme, 33. Ich versuche also das im Nachhinein zu verstehen, auch vor dem Hintergrund meiner Familie. Und dann, wenn wir dann überlegen, 34 haben wir dann den angeblichen Röhmputsch, wo Adolf Hitler die Führung der SA hat liquidieren lassen, weil die SA waren die Gruppierung, also dann waren es, glaube ich, 2 Millionen in der SA, sind auf die Straße gegangen, um das sozialistische Programm der NSDAP umzusetzen. Zum Beispiel Abschaffung des Zins- und mühelosen Einkommens und so weiter. Und Adolf Hitler hat ja nichts umgesetzt davon. Nichts. So. Und dann haben die schon, ja, 34 gesagt, so, jetzt, Adolf, jetzt möchten wir mal die Früchte unserer Revolution. Das heißt, wir wollen ein sozialistisches Programm haben. Und dann hat Adolf Hitler die Führungselite von denen einfach erschießen lassen. So. Und sagt, dass das war ein Putsch, und macht dann er selber, der den Mordbefehl gegeben hat, und nicht nur die SA, sondern die General Schleicher, einen ehemaligen den Kanzler. Alle, die gefährlich waren für ihn in der Opposition, hat er gleich miterschießen lassen. Und dann macht er einen Tag, das war am 30. Juni, 1. Juli, 2. Juli, und am 3. Juli macht er ein Gesetz als Gesetzgeber und sagt, alle Maßnahmen zur Niederschlagung der Staatsnotwehr waren rechtens. Der Mörder. Und da hätte jeder Jurist an dem Tag wissen können, in diesem Staat kann ich nicht mehr Jurist sein. Jeder. Und wissen Sie, wie viel dann den Dienst quittiert haben, weil sie nicht mehr Jurist sein konnten in diesem Land? Ein einziger. So. Und dieser einzige ist dann natürlich 49 auch nicht mehr eingestellt worden, weil er zu unzuverlässig war. Die anderen schon. Nein, das ist auch wieder eine Schande, finde ich. Das ist wirklich eine Schande, was hier passiert ist. Und da meine ich, und die noch größere Schande ist ja eigentlich auch unser Bundespräsident, der jetzt in aller Munde ist, Richard von Weizsäcker, weil er sagt, der 8. Mai ist Tag der Befreiung. Und ich denke, diesen Tag, den 8. Mai, den kann man wirklich und muss man unter verschiedenen Aspekten sehen, muss man wirklich, dass einige was zu feiern hatten, die Franzosen zum Beispiel, dass die deutsche Besatzung vorbei war und so weiter, so viele, oder die aus den KZs entlassen worden ist und so weiter. Aber dass diese NS-Verbrecher auch befreit worden sein sollen, an diesem Tag halte ich ja wohl für weit hergeholt. Und da muss man wissen, dass der Vater von dem späteren Bundespräsidenten, Ernst von Weizsäcker, der war der stellvertretende Reichsaußenminister. Sein Chef wurde gehängt. Und mit Recht ja auch. So. Und er selber war sein Stellvertreter. Er war ausgezeichnet mit dem SS-Ehrenring und dem SS-Ehrensäbel und vom Himmler zum SS-General ernannt. Er hat diese Uniform auch gern getragen. Und sein Sohn Richard von Weizsäcker, der spätere Bundespräsident, sagt, mein Vater hat er nur verharrt auf diesem Dienstposten, um Schlimmeres zu vermeiden. Er hatte als Gesandter an der Botschaft in der Schweiz in Bern 1936 im Mai die Ausbürgerung von Thomas Mann veranlasst. Also der Schlimmeres verhindern wollte. Und dieser junge Richard von Weizsäcker, der war 47 dann beim Nürnberger Prozessen gegen seinen Vater, da war der dann Hilfsverteidiger und hat plädiert auf nicht schuldig bei seinem Vater. Auf nicht schuldig. Aber er nimmt das ganze deutsche Volk in die Kollektivschuld. Das macht sich natürlich gut, wenn das ganze deutsche Volk schuldig ist, dann ist so ein Einzelner wie der Ernst von Weizsäcker natürlich auch nur teilschuldig, kollektivschuldig, sage ich mal. Und so geht das nicht. Ne? Wer Schuld auf sich geladen hat, persönlich, der muss auch dafür entsprechend zur Verantwortung gezogen werden. Und so einfach kann man sich das nicht machen. Und wenn wir uns einmal vorstellen, dass jemand, der 6 Jahre alt war, 1933, 6 Jahre alt war, und da in die Schule gekommen ist, 33, 12 Jahre später war der 18 Jahre alt bei Kriegsende. Das heißt, die Erstklässler waren alle noch Soldaten und manche von ihnen wurden in die SS gepresst. Und das sind die Mörder und Verbrecher. Also ich versuche wirklich als Mensch zu empfinden und kann das nur begrenzt, weil ich sage, das sind irregeführte Kinder gewesen. Und wer hat sie in die Irre geführt? Das waren die Lehrer von denen in erster Linie. Wer denn sonst? Gut, vielleicht auch manche Väter, auch möglich. Aber die mit Sicherheit doch am geringsten, finde ich mal. So, also, und die in die Tiefe zu gehen und sagen, zu verstehen, oder auch vielleicht, dass in Polen viele gemerkt haben, jetzt haben wir die russische Besatzung oder die sowjetische, das ist ja genauso schlimm oder genauso unerfreulich wie die deutsche. Wir fühlen uns jetzt unter Joch genauso. Das ist für uns keine Befreiheit, der Achte. Aber diese Differenzierung ist in diesem Land nicht möglich. Da wollen die sogar einen Feiertag einführen. Und ich denke, dieser 8. Mai, da freizugeben, damit die Leute sich im Biergarten setzen können? Nein. Also wenn, dann müsste man wirklich diesen Tag gedenken, und zwar in allen Facetten. Und zwar von der Menschlichkeit her getragen. Und nicht nur von einem politischen Vorgaben, die man gerade macht. Nein, da muss tief menschlich muss das sein. So, und die Betroffenheit und so weiter. Ja, dann könnte es vielleicht was werden und sagen, sowas, und zwar über die Gräber hinweg zu allen Seiten sich die Hände reichen. Bin ich ja auch dabei mit dem Polen, gar keine Frage. So, aber wie gesagt, ich erwarte zumindest, dass, okay, es war mal die zweitälteste deutschsprachige Universität. Also das erwarte ich eigentlich schon. Mehr nicht. Und ja, ich denke, das dient der Hygiene, der Menschlichkeit, wenn wir das so machen würden.
Sie haben es da zu Beginn schon historisch eingebettet, aber trotzdem noch einmal, vielleicht können Sie es kurz zusammenfassen, was sind für Sie die historischen und politischen Faktoren, die entscheidend für die Vertreibung und die Verbrechen waren?
Die zurückliegende polnische Teilung, das ist im Narrativ tief verankert, mit Sicherheit, als Unrecht natürlich, dass hier aber diese polnisch-litauische Großmacht selber vieles auf sich geladen hat, was dann von den Großmächten Russland, Österreich und Preußen da einfach genommen oder erkannt wurde und sagt, wir wollen endlich in Ruhe und in Frieden leben. Das geht so nicht mit einem Großpolen. Also diese zu fragen, warum ist das passiert? Aber bei uns plappertieren die armen Polen, die wurden dreimal getreibt. 1772 das erste Mal. Das weiß jeder. Aber es reicht nicht aus. Die Frage, warum? Wenn sich die drei Nachbarn zusammentun und sagen, wir müssen hier was machen, damit hier etwas Ruhe reinkommt. Wie auch immer. Also zu verstehen, es geht mir ums Verständnis nochmal. Aber das ist natürlich im Narrativ tief drin. Und dann natürlich der Erste Weltkrieg, und anschließend mit den ganzen Verwerfungen und wo man Polen wieder benutzt hat. Also die Alliierten haben ja Polen benutzt, um hier einen Keil zwischen Deutschland und Russland zu schlagen. Also Polen wurde immer benutzt, also schon 1939 im April, als die Briten die Polen auf ihre Seite gezogen haben mit dem Außenminister Beck und denen die größten Versprechungen gemacht haben. Also das wurde immer benutzt und sie merken, sie lassen sich benutzen. Und das ist traurig einfach, das ist wirklich traurig, dass das in der polnischen Elite nicht erkannt wird, wie hier da Kräfte im Westen, und das sind ja nur kleine Klicken, also ganz kleine Eliten im Westen auch, die das machen. Und das haben wir jetzt ja wieder, dass hier die polnische Elite, dass denen, weiß ich, was für Versprechungen gemacht worden ist, wenn sie in den Krieg gegen Russland ziehen. Und es wird wieder böse ausgehen. Und ich verstehe es einfach nicht. Oder wenn ich jetzt wieder höre, es geht darum, Zelensky, dass die Krim natürlich ukrainisch ist. Also, wenn wir uns das einmal nur vor Augen halten, im Januar 1991 haben die Krimbewohner dafür votiert, dass sie unabhängig werden. Die Ukraine hat erst im Dezember 91 dafür votiert, dass sie unabhängig werden. Sie wurden's und die Ukraine nicht. Was die Ukraine nie wollte, also die Krim nie wollte, Teil der Ukraine zu werden. Weil damit haben die gar nichts zu tun. Und so. Und da meine ich doch einmal, und die Ukraine ist von Khrushchev, die Krim von Khrushchev 1944 mit einem Federstrich, ohne dass man sie gefragt hat, der Ukraine zugeschlagen worden. Das war 1954 auch unerheblich, weil die weiterhin ihren sowjetischen Pass behalten haben. Hat also, war von keiner bedeutenden Relevanz, überhaupt nicht. So, aber jetzt, und dass ich bei der ganzen Diskussion jetzt, die ich höre, nicht einmal den Aufruf vernehme, lass doch die Bewohner in der Krim einmal ein Referendum machen, lass die doch selbst bestimmen, unter welchem Dach sie leben wollen. Bitte, gib denen doch das gleiche Recht wie die Ukraine, das 1991 im Dezember bekommen hat. Gebt ihr das doch bitte jetzt. Warum muss hier so ein Mann wie der Zelensky oder vorher war es der Poroschenko kommen und sagen, nein, das ist unser. Das ist nicht, gehört niemand, das gehört niemand. Die Menschen, die dort leben, und das ist ja ein Vielvölkergemisch auf der Krim, die sollen doch bitteschön selbst entscheiden, wie sie regiert werden wollen. Warum geht das nicht? Aber der Westen, vor allem auch die US-Amerikaner, die haben das ja nie umgesetzt, das Selbstbestimmungsrecht. Da kommt erst einmal die Geopolitik und wenn das im Rahmen der Geopolitik sinnvoll erscheint, dann ja. Aber solange es die Geopolitik stört, nie. Und da sind wir dabei. Also der Mensch wieder, nochmal, mein Plädoyer ist da, dass die Menschen im Mittelpunkt stehen. Und sonst nichts. Ne?
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1. Information kann Leben retten und Orientierung geben. Auf 1 ist die starke Stimme der Aufklärung. Wir werden nur durch unsere Zuseher finanziert. Genau deshalb versucht das System, uns mit der nun schon 9. Kontokündigung in der EU von unseren Unterstützern abzuschneiden. Sie können dennoch jetzt bei der Übergangsfinanzierung mithelfen, bis wir eine neue Lösung haben. Kaufen Sie in unserem Shop ein oder spenden Sie mit Kreditkarte. Helfen Sie, damit bei Auf 1 nicht das Licht ausgeht. Auf 1 ist auch Ihr Sender und kann nur mit Ihrer Hilfe weitermachen. Wir senden, Sie spenden.
Bringt mich auch zu meiner abschließenden Frage gleich. Vor dem Hintergrund eben Ihrer eigenen Familiengeschichte, wie geht es Ihnen persönlich jetzt mit diesen aktuellen Kriegsvorbereitungen der EU?
Ja, das ist ja gut, ich beobachte die ja schon lange. Also, was soll ich sagen? Das macht mir natürlich große Sorgen. Ganz große Sorgen, weil ich große Verwerfungen auf uns zukommen sehe. Es ist ja von langer Hand vorbereitet. Ich schreibe ja eigentlich, oder ich nehme, was ich mache, ich bin ja noch Soldat, ich war ja lang genug Soldat. Und gut, jetzt habe ich einfach mal den Säbel in die Hand genommen, seit aber über 10 Jahren schon, und versuche damit aufzuklären und natürlich vor allem Kriegsverhinderung zu betreiben durch die Aufklärung. Weil ich sehe, seit dem Angriff, dem völkerrechtswidrigen Angriff gegen Restjugoslawien 99, was wirklich ein gigantisches Verbrechen war, das war wirklich die erste große Zeitenwende, weil hier ein Veto-Land, nämlich die USA, erstmals ohne Sicherheitsratsmandat ein anderes Land überfallen hat mit Krieg. Also das hat es bis dahin noch nicht gegeben. So, und das ist der Sündenfall insgesamt. Und seitdem haben die USA dem Völkerrecht abgeschworen, sage ich mal, und auch der UN-Charta. Und sie haben jetzt nur noch ihre regelbasierte internationale Ordnung, die kein Mensch will. Die gesamte restliche Welt will Völkerrecht und will die UN-Charta und sonst nichts. Und die USA haben seit 99 jeden Krieg ohne UN-Mandat geführt. Und zwar selbst mandatiert. Sie haben das Völkerrecht geändert nach 99 im Zuge des Jugoslawienkrieges und mandatieren seither ihre Interventionen. Das ist eine schöne Umschreibung für Kriege selbst. Also so kann es nicht weitergehen. Das ist pures Faustrecht. Nein, wir müssen zu einer internationalen Friedensordnung kommen. Und das ging meiner Ansicht nach nur in einer multipolaren Wertegemeinschaft, wenn man das mal so sagen darf, wie auch immer. Ja, also für mich ist das also, ja, und vor allem, wir haben dann, der Höhepunkt ist dann 2000, nein, da haben wir die Wolfowitz-Doktrin von 1992, die ist 94 in ein Papier gegossen worden, da geht es dann um die multidimensionalen Streitkräfte, die im frühen 21. Jahrhundert zur Verfügung stehen sollen, ja, 20 Jahre, und dann 2014 im September hatte dieses TRADOC, das Training and Doctrine Command, unter Obama und Biden, unter Hillary Clinton, haben die das in Stein gegossen, sage ich mal, oder in Blei gegossen oder Bronze gegossen, die Doktrin Win in a Complex World 2020 bis 2040. Der Sieg in einer komplexen Welt 2020 bis 2040. Und da steht ganz klar drin, unter 2.4, künftige Konflikte, die Anweisung für die Streitkräfte, in diesem Zeitraum die Bedrohung von China und Russland abzubauen. Gut, was sollen da der Heer, Luftwaffe, Marine und das Altkommando, was sollen die machen? Ich denke kaum, dass sie Missionare schicken oder Gebetbücher. Diplomaten haben sie auch keine. Sie werden also auf ihre bewährten Mittel, Hausmittel zurückgreifen. Das sind Granaten und das sind Cruise-Missiles. Also mehr haben sie ja gar nicht. Also das ist da drin. Und an zweiter Stelle dann Nordkorea und der Iran. Und an dritter Stelle Cyber und Terrorismus. So, und jetzt habe ich vor ein paar Tagen, weil ich werde ja schon, man belächelt mich ja schon, weil ich das in jedem meiner Artikel bringe, seit über 10 Jahren. Immer. Weil ich sage, die anderen bringen es ja nicht. Und jetzt habe ich nochmal, weil jetzt doch Zweifel gekommen sind, bin ich in KI und habe die KI gefragt, ob TRADOC 525-3-1, also Win in the Complex World, ob das noch von Bedeutung ist. Und da sagt mir die KI, ja, besonders, ja. Im Gegenteil, es wurde noch hat noch flankierende Papiere bekommen. Flankierend. Es ist ganz wichtig. So. Und nun dann habe ich gefragt, wie oft ist in der gesamten Welt in den 10,5 Jahren, ist dieses Papier erwähnt worden? Und dann, 3,2 Millionen Mal. In der ganzen Welt. Das ist gar nicht mal so wenig. Klar, weil die anderen, wir wissen alle, vor allem auch die restliche Welt, dass die alle betroffen sind, was da drin steht. So, und dann bin ich rein in die Süddeutsche Zeitung, in das Archiv der Süddeutschen Zeitung und habe das da eingegeben. Da habe ich einmal eingegeben, Tradog 525-3-1. Und das andere nochmal extra, ich dachte, damit ich das wirklich fasse, Win in a Complex World 2020 bis 2040. Und jetzt raten Sie mal, wie oft das in der Süddeutschen Zeitung in den 10,5 Jahren erwähnt worden ist. Null. Zero. Zero.
Aber verstehe ich Sie jetzt richtig? Das ist schon seit über 10 Jahren geplant.
Ach, das war viel länger geplant. Viel länger geplant. Viel länger. Und ich kann das als Soldat beurteilen. Seit 2015 laufen die gesamten Vorbereitungen. In jeder Ebene. In jeder Ebene. Und die EU wurde hineingezogen oder hineingezogen mit dem PESCO-Abkommen, was die USA von denen verlangt hat. Das heißt, um Synergieeffekte in Europa bei der Waffenherstellung zu schaffen. Synergieeffekte da. Und was die PESCO macht, das ist die Infrastruktur. Die Anlandung der alliierten Streitkräfte im Kanal oder in der Nordsee, dann quer durch Deutschland und diese Haupttrassen ins Baltikum. Und dann, die eine geht dann über Görlitz. Das ist ja ausgebaut. Die sind alle Brücken verstärkt. Das ist perfekt. Und das wird auch geübt von der Bundesbahn. Das Kriegsverhalten mit der NATO, die Eismann. Die funktioniert auf diesen Strecken mit Sicherheit perfekt. Also, und diese Brücken da bei Görlitz auf dieser Hauptstraße, die geht dann über Breslau nach Krakau, nach Kiew. Die hat ja, ich glaube, 8 oder 9 Parallelgleise. Gigantisch. Es hat Dimensionen und es ist im Moment soweit alles fertig geworden. Oder sie haben, und in Deutschland wird im nächsten Jahr, da kommen die Hyperschallwaffen, das Dark Eagle, das ist eine Waffe, da muss Russland sich wirklich fürchten, weil die ist kaum zu bekämpfen. Die fliegt in 8 Minuten nach Moskau und zwar auf 80 Meter Höhe. Kann Zickzackkurs fahren, mehr oder weniger, ist nicht zu verhindern. Das heißt, so sagt es der amerikanische Atomstratege und Physiker Theodore Postel, er sagt, sie können nur mit einem massiven Nuklearangriff auf Deutschland alle eventuellen Standorte dieser Raketen zerstören. Sonst geht keine Chance, weil die beweglich sind. Und das kommt im nächsten Jahr. Und wenn Trump etwas ehrlich meinte, jetzt in der Friedensdiskussion, um Russland irgendein Zeichen zu geben, da hätte er zumindest, das wäre das Allerwenigste in meinen Augen, hätte sagen, wir setzen die Stationierung dieser Waffen aus. Vorläufig. Nur das wäre die einzige Grundlage, die möglich ist. Die einzige. Ist aber nichts da. Also wird es weitergehen. Und das macht mich alles sehr traurig, weil wenn das jetzt passiert, diese Flüchtlingsströme, die da aus dem Osten kommen werden, was das bedeutet, können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Ja, also deswegen gerade als Vertriebener, sowas darf nicht sein, weil so eine Vertreibung ist sowas schlimm. Die Menschen, die ich da erlebe, nein, diese Verzweiflung auch, das darf einfach sich nicht wiederholen. Es darf sich nicht wiederholen. Und ich finde es auch einfach oder finde es sehr schade. Und es macht mir auch traurig, dass ich zum Beispiel mit meiner Tochter nicht drüber sprechen kann. Die will das nicht hören. Also meine Tochter will das nicht hören. Für die ist das alles viel zu weit. Interessiert sie nicht. Ich wollte ihr einmal klar machen, wie ich aufgewachsen bin. Mit welch einfachen Mitteln. Und so weiter. Nein, das wird einfach, nein, will ich nicht hören. Interessiert mich nicht. Also, ja. Das macht mich traurig. Auch das macht mich traurig, ja. Und ich kann nur eins sagen, dass ich also mit meinen Eltern und meinen Großeltern wirklich im Reinen bin. Sie haben meine ganze Hochachtung. Wie die das geschafft haben, ihr Leben zu meistern, finde ich einfach großartig. Ja. Meine Eltern haben, ich habe auch 3 Geschwister und aus allen ist was geworden. Und ja, alle haben wieder Familien. Aber wie gesagt, es ist bewusst mit der Geschichte umgehen. Da habe ich nur mein Taufpatenkind, der macht das soweit. Ja, da freue ich mich auch drüber, aber hat's nicht einfach. Ist ein Außenseiter. Die anderen wollen alles weg, nur leben. Wir wollen leben, wir wollen ein leichtes Leben haben und nicht nachdenken müssen. Ja, es ist aber nicht der richtige Weg, denke ich mal.
Nein, vor allem, wenn man dran denkt, dass ein Krieg droht, ist es mit einem einfachen und schönen Leben ganz schnell, ganz hässlich vorbei.
Ja, genau. Aber trotzdem sage ich immer, lieber Ullmann, wenn ich sage, genießt euer Leben. Seid dankbar, dass wir so ein traumhaftes Leben haben, dass wir so eine wundervolle Natur haben. Geht raus, genießt noch. Und wenn es dann anders werden sollte, dann können wir natürlich auch nichts ändern. Aber trotzdem auch dem eigenen Schicksal vertrauen soweit. Ich denke ja nicht, dass es so kommt. Ich denke immer noch, dass da jemand in die Speichen greifen wird. Und ich habe eigentlich schon Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber diese Kräfte, die diesen Krieg wollen, werden weitermachen. Sie werden weitermachen. Sie werden weitermachen. Also, wenn ich, wie gesagt, die Dimension der Manöver sehe, die NATO jetzt gemacht hat mit dem Defender 2024 im letzten Jahr, von Ende Januar bis Mai, über 90.000 Soldaten, die den Angriff auf Russland geübt haben. Also, also zu meiner Zeit damals im Kalten Krieg wäre sowas völlig undenkbar gewesen. Undenkbar. Undenkbar. Und jetzt machen sie es einfach und sie denken sich nicht mal was dabei. Also diese Abgebrühtheit, das ist schon heftig, ja. Und wie gesagt, die mahnenden und warnenden Worte, auf die warte ich eigentlich vergeben. Und was mich sehr traurig macht in diesem Umfeld, vielleicht darf ich das ja auch noch sagen, das sind natürlich erstmal die Kirchen. Da kommt ja gar nichts. Da kommt ja nichts. Und dann, wenn ich denke, die Gewerkschaften, wenn mit ihren Abschlüssen, da kämpfen sie wieder um ein paar Prozentpunkte, anstatt zu sagen, wir müssen den Krieg vermeiden. Weil wenn der kommt, dann haben wir gar keine Arbeitsplätze mehr. Unsere Arbeiter verrecken irgendwo. Und so. Das müssen wir im Vorfeld verhindern. Das wäre die Aufgabe jetzt. Aber wird nicht gesehen. Also ich habe da schon... Aber trotzdem versuche ich, dass ich mich meines Lebens noch erfreue. Sonst könnte ich das ja alles gar nicht mehr machen.
Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort.